Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserem Glaubenskurs Credo, ich glaube. Leider können wir uns an diesem Donnerstag nicht persönlich treffen, sodass ich mir gedacht habe, dass wir in einer Art kleiner Podcast das heutige Thema noch einmal auf uns wirken lassen und ich das Thema heilige Sünderin, die Kirche, Ihnen und euch so nahe bringe. Kirche. Das ist schon ein vielschichtiges Wort. Kirche bezeichnet ein Gebäude. Kirche, das bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die Jesus Christus als Gottes Sohn bezeugen. Kirche bezeichnet eine Organisation, ein religiöses System. Je nachdem, wie ich zur Kirche stehe, bin ich bereit zu sagen, Kirche, das sind wir. Oder Kirche, das sind die. Das eine drückt eine Nähe aus und meine Zugehörigkeit. Das andere drückt eine Distanz aus. Ein System, dem ich mich gegenüberstelle, nicht unbedingt zugehörig fühle. Und jeder von uns hat so seine eigene Erfahrungsgeschichte mit Kirche. Seine eigenen Erinnerungen, seine eigenen Begegnungen. Die einen fühlen sich in der Kirche beheimatet. Die anderen fühlen sich der Kirche eher fremd. Die einen kennen Kirche vom Hörensagen. Die anderen sind in der Kirche aufgewachsen. Kirche schafft es zu polarisieren. Aber sie schafft es auch bis heute zu vereinen. Kirche hat einen besonderen Auftrag. Sie ist sozusagen eine Art Platzhalter für etwas, das noch nicht wirklich in Fülle da ist, auf das wir noch warten. Vielleicht sogar mit Sehnsucht warten. Das griechische Wort Ekklesia, Kirche, bedeutet eigentlich herausgerufen. Und damit unterscheidet sich die Ekklesia von der Esoteria. Denn das sind diejenigen, die hereingerufen sind und sich damit eher von anderen trennen. Die Christen in der Ekklesia sind dazu bestimmt, hinauszugehen in die Welt. Auch wenn der Raum, in dem sich Christen versammeln, Kirche genannt wird, so verwirklicht sich die Kirche doch erst, wenn man diesen Raum eben verlassen hat. Kirche wird im Alltag gelebt. Kirche wird im Alltag lebendig, unter den Menschen. Was ist die Aufgabe der Kirche? Kirche realisiert sich in den vier Grundzügen. Dienst am Nächsten, Diakonia, Zeugnis, Martyria, Gottesdienst, Leiturgia und Gemeinschaft, Koinonia. Erst dieser Zusammenklang macht die Kirche zu dem, was sie eigentlich ist. Nur wenn die Kirche für den Nächsten da ist und hilft, Zeugnis abzulegen für das, was Jesus uns gesagt und gezeigt hat, diesen großen Gott mit Lob und Preis in der Eucharistie und anderen Gottesdienstenformen feiert. Und das nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft mit anderen, die ebenfalls auf dem Weg der Nachfolge sind. Dann verwirklicht sich Kirche. Einzelne Bereiche dieser Grundzüge herauszuschneiden und sich auf diese zu konzentrieren, verstümmelt die Kirche und nimmt das Zeichenhafte in dieser Welt aus der Kirche raus und auch ihre Bestimmung. Wenn Kirche zum Beispiel nur Diakonia ist oder nur Liturgia, dann fehlen ihr die anderen Vollzüge. Dann bleibt sie unvollständig. Dann bleibt sie im Inneren auch nicht Kirche. Kirche als heilige Sünderin? Was meine ich damit? Heilig ist, was zu Gott gehört. Sündhaft ist, was sich von Gott trennt. Und beides ist in dieser unserer Kirche vereint. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass die Kirche eine Gemeinschaft von sündigen Menschen ist. Gleichzeitig bringt die Kirche immer und durch alle Zeiten hindurch leuchtende Beispiele gelungenen christlichen Lebens hervor. Und manchmal sogar beides in einer Person. Unsere Kirche schafft es, unermesslich viel Schuld auf sich zu laden und gleichzeitig Gottes Liebe und Nähe so vielen Menschen erfahrbar zu machen. Das ist das Paradox, mit dem wir Christen leben lernen müssen. Wir gehören zu einer Gemeinschaft der Sünder und der Heiligen. Und deshalb ist unsere Kirche heilig und auch gleichzeitig sündig. Die Kirche als heilige Sünderin. Natürlich dürfen wir die sündige Seite unserer Kirche, die sich von Gott abgewendet hat, die abgewichen ist von Gottes Plan, nicht als unveränderbar hinnehmen. Wir alle, jeder Christ, jede Christin, wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Und Heiligkeit heißt ganz in Gottes Nähe leben. Diese Berufung zur Heiligkeit ruft uns auf, der Sünde der Abwendung von Gott zu entsagen und manchmal sogar dagegen anzukämpfen. Der Umgang mit den weltweiten Missbrauchsfällen, die in unserer Kirche geschehen sind und wahrscheinlich heute auch noch geschehen, zeigt auf, dass die Kirche auch immer noch eine lernende Organisation ist. Wir müssen lernen, die Sünde klar beim Namen zu nennen und das Opfer zu schützen. Kirche steht auf der Seite der Schwachen, auf derer, die leiden, derer, denen Leid zugefügt wurden. Kirche soll und darf nicht länger auf der Seite der Täter stehen, darf nicht diese schützen, ihre Taten relativieren oder sogar verbergen. Hier ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ziel ist es, dass die Kirche ein sicherer Ort für alle Menschen ist, gerade für die Schwachen, gerade für die, die am Land stehen, die am Rand stehen. Oft höre ich, dass die Kirche sich aus Politik heraushalten soll. Darf Kirche nicht politisch sein? Ich befürchte, Kirche muss politisch sein. Jesus war jemand, der Missstände erkannte und diese abstellen wollte. Jeder, der eine Veränderung der Gesellschaft erwirken möchte, ist immer politisch. Warum? Weil Politik ist etwas, was die Polis angeht, also die Allgemeinheit, die Gesellschaft. Als Christen haben wir ein klares Ziel. Wir möchten, dass Menschen in einer ganz besonderen Art und Weise miteinander leben. Und diese Form des Zusammenlebens, des Gemeinschaftslebens nennen wir Reich Gottes. Es richtet sich aus an Gottes Willen und an dem, was Jesus uns gezeigt hat. An dem, wovon Jesus Zeugnis abgegeben hat. Und das sollen wir hier und jetzt heute immer mehr verwirklichen. Und das geht nur, wenn Gesellschaft sich ändert. Also wollen Christen eine Veränderung dieses Zusammenlebens, eine Veränderung der Gesellschaft erwirken. Reich Gottes kommt nicht ohne Veränderung. Damit ist die Kirche immer politisch. Kirche kann gar nicht anders, als zutiefst politisch zu sein. Damit ist aber nicht parteipolitisch gemeint. Hier sollte Kirche möglichst neutral sein, solange eine Partei nicht gegen die Menschenwürde, das friedliche Zusammenleben, die Freiheit, Toleranz und Solidarität arbeitet. Dann muss Kirche ihre Stimme erheben. Aber die Kirche ist doch zutiefst undemokratisch. Auch das höre ich. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die nach Wahrheit strebt. Wahrheit lässt sich selten demokratisch ermitteln. Also durch Mehrheitsbeschluss. Auch wenn Glaubensinhalte sich meistens einem Mehrheitsbeschluss entziehen, heißt das aber nicht, dass die innere Verfassung nicht durchaus auch demokratisch strukturiert sein kann. Das heißt also, dass sich Kirche in ihren eigenen Strukturen demokratisch aufstellt und legitimiert. Die Orden sind ein gutes Beispiel dafür. Durch Jahrhunderte hindurch haben sie es geschafft, aus ihrer eigenen Gemeinschaft heraus, aus der Gemeinschaft aller, diejenigen dazu zu bestimmen, denen für Zeit Leitungsaufgaben übertragen wurden. Und die danach, nach dieser Zeit, auch wieder in die Gemeinschaft und damit in die Gleichheit zurückkehren. Wir haben gerade in unseren Gemeinden mittlerweile demokratische Gremien geschaffen, die per Wahl durch die Gläubigen legitimiert werden. In unseren Breiten sind das Gemeinderat und Kirchenverwaltung. Es ist schon mit einem gewissen Schmerz zu sehen, dass die Wahlbeteiligung bei solchen Wahlen in der Regel sehr schlecht ist. Welchen anderen Schluss lässt das zu, als dass die Gläubigen nicht wirklich an einer demokratischen Legitimation ihrer eigenen Vertretungen innerhalb der Gemeinde interessiert sind? Oder eben jene Gremien nicht als wirklich gemeindeleitend von den Gläubigen wahrgenommen werden? Auch hier liegt noch ein weiter Weg vor uns. Gerade als Katholiken leben wir aus der Schrift und der Tradition. Beides sind wichtige Quellen unseres christlichen Lebens. Der Hirte unserer Kirche ist der Papst, der Statthalter Jesu Christi. Statthalter ist jemand, der auf einen anderen hinweist, in seinem Namen Autorität hat und Leitungsverantwortung wahrnimmt. Das lässt sich schön in dem Bild von Sonne und Mond ausdrücken. Der Mond scheint nur deshalb so hell, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Unsere Hirten haben ihre Autorität, weil sie sich ganz in der Nachfolge Jesu Christi sehen und sich ihm und seinem Hirtendienst ganz anvertraut haben. Was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Das ist eine interessante Frage für einen Hirten. Kirche, das sind wir. Wir alle tragen Verantwortung in und für diese Kirche, weil wir getauft sind und in der Taufe gesalbt wurden, zu Priestern, Königen und Propheten. Wir alle sind dazu berufen, Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein, Verwalter der Gnaden und vorausschauende Verkünder des Wortes Gottes. Diese Verantwortung, zu der wir uns in Taufe und Firmung bekannt haben, müssen wir immer mehr wahrnehmen. Und dazu gehört Mut und Segen. Und ich bin mir sicher, dass Gott seiner Kirche den Segen in Fülle erteilt. Ich danke ganz herzlich für das gemeinsame Mittun innerhalb unserer Glaubensreihe. Ich möchte noch für den nächsten Sonntag ganz herzlich einladen, um 10 Uhr und um 18.30 Uhr zur Predigtreihe zum gleichen Thema, auch mit einem etwas anderen Ansatz, um ihn mal von dort zu beleuchten. Und dann die herzliche Einladung für den 21. März um 19 Uhr zum gemeinsamen Gebet für die verfolgten Christen, das dann auch den Abschluss unserer Glaubensreihe bildet. Wir treffen uns, wie gesagt, 19 Uhr in der Neuapostolischen Kirche Münchner Straße 7. Herzliche Einladung, gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde und der Neuapostolischen Gemeinde für die verfolgten Christen zu beten. Und das im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, der uns alle eint. Ich sage auf Wiederhören, war mal ein neuer Versuch. Vielleicht etwas aus der Not geboren, weil die heutige Veranstaltung ja ausfallen muss. Aber vielleicht kann sie das eine oder andere, kann ihr das eine oder andere auch aus dieser Art des Podcasts mitnehmen. Ich sage danke und nochmals auf Wiederhören.